hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Klaus Pflieger war in den 70er und in den 80er Jahren als Staatsanwalt und als Bundesanwalt einer der RAF-Ermittler. Er ist heute Generalstaatsanwalt in Stuttgart und wir freuen uns sehr, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Morgen, Herr Heim.
Heute vor 30 Jahren ist der Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, von der RAF ermordet worden. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung?
Für mich war das eines dieser Schlüsselereignisse des Jahres 77, aus heutiger Sicht der Beginn des deutschen Herbstes, dass die RAF zugeschlagen hat, nachdem vorher schon Generalbundesanwalt Buback im April ermordet worden ist, gemeinsam mit seinen Begleitern. Und das war natürlich ein Schlüsselerlebnis.
Wissen Sie noch, wie Sie davon erfahren haben?
Ich habe das aus dem Rundfunk entnommen, jawohl. Und damals diese Meldung, er ist erschossen worden, er war ja Chef der Dresdner Bank damals.
Wie schwierig waren für Sie dann die Ermittlungen?
Ja, man hat damals ja einschließlich der Schleierentführung immer gedacht, man würde die Täter fast nicht erwischen können. Mhm. Es hat ein Schweigen geherrscht innerhalb der RAF, hat Verrat das schlimmste Verbrechen dargestellt. Wir hatten kaum Spuren, natürlich Fingerabdrücke da und dort. Und insofern war schwierig, die Tat aufzuklären.
Aber es gab relativ zügig, glaube ich, ein Bekennerschreiben?
Ja gut, eine Person war sofort klar und die hat dann auch dieses Bekennerschreiben unterzeichnet, Susanne Albrecht. Damit war klar, sie war auf alle Fälle beteiligt.
Eine Freundin der Familie, sie war auch die Türöffnerin letztlich.
Das ist etwas ganz Schreckliches damals gewesen. Man hat sie, Susanne Albrecht, als Türöffnerin benutzt, weil man mitbekommen hat, sie hat einen guten Zugang zur Familie Ponto. Die beiden Väter, ihr eigener Vater und Jürgen Ponto, waren Studienfreunde. Man hat gegenseitig Patenschaften übernommen und Susanne Albrecht hat ihn Onkel Jürgen genannt.
Die anderen Tatbeteiligten, Peter Jürgen Bog war derjenige, der das Auto gefahren hat, und Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt waren die zwei, die sozusagen als Bekannte von Susanne Albrecht mit ins Haus gegangen sind.
Genauso ist es abgelaufen. Wir haben später noch Bestätigungen aus den Reihen der RAF bekommen. Auch Susanne Albrecht hat die Tat genauso geschildert. Die drei Personen sind fein gekleidet zum Haus Ponto gekommen und haben um Einlass gebeten.
Ponto sollte eigentlich entführt werden. Warum ist er erschossen worden?
Wir wissen heute, dass bereits Ende 76 ein solcher Plan bestanden hat. Big Raushole hieß es, also eine große Befreiungsaktion, um die Stammheimer Gefangenen, die Gefangenen der RAF frei zu bekommen. Und wir wissen heute auch, dass dazu zwei entführt werden sollte, neben Schleier auch Jürgen Ponto, dass man unabhängig voneinander zwei Möglichkeiten hat, diesen Staat unter Druck zu setzen. Und er hat sich gewehrt gegen diese Entführung, hat sich gegen Christian Klar versucht, zu Wehr zu setzen, und daraufhin hat ihn Brigitte Mohnhaupt erschossen.
Mit 5 Schüssen, und Christian Klar, so habe ich jedenfalls gelesen, soll auch einmal geschossen haben.
Ja, also insgesamt sind 6 Schüsse gefallen. In diesem Gerangel zwischen Klar und Ponto ist wohl auch ein Schuss gefallen durch Klar, und dann hat Brigitte Mohnhaupt, die Chefin der RAF, damals Ponto erschossen.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Mit Klaus Pflieger. Er ist heute Generalstaatsanwalt in Stuttgart und er war damals einer der RAF-Fahnder, erst als Staatsanwalt in Stuttgart, dann als Bundesanwalt in Karlsruhe. Und in dieser Funktion, Herr Pflieger, haben Sie, glaube ich, die Anklage auch im Zusammenhang mit der Ponto-Ermordung gemacht, gegen Klar und Mohnhaupt und später dann gegen Peter Jürgen Bog.
In der Tat, die erste Anklage im Januar 1981 ist Bog zunächst verhaftet worden, habe ich gegen ihn gefertigt, und da war Bestandteil neben Schleier, der Schleierentführung und Ermordung und einem Anschlag auf die Bundesanwaltschaft, auch diese Ponto-Entführung, so war es ja geplant, und seine Ermordung. Und anschließend im Jahr 82 sind Bog, Klar und Mohnhaupt verhaftet worden, und da habe ich die Anklage auch koordiniert.
Wenn wir mit Bog anfangen, mit dem Sie sehr oft und sehr intensiv gesprochen haben, als was für einen Menschen haben Sie den erlebt?
Es ist ganz, ganz schwierig, Peter Jürgen Bog zu beschreiben und auch mit ihm umzugehen. Er hat, so jedenfalls die Beschreibung innerhalb der RAF, schon ein etwas merkwürdiges Verhältnis zur Wahrheit gehabt. Er hat die Leute alle für sich begeistert. Sie waren ihm alle wohlgesonnen, bis heute zum Spiegel. Nur hat er es mit der Wahrheit nie so genau genommen. Er hat seine eigenen Leute verraten. Es gibt eine Formulierung, die auch in der Öffentlichkeit verarbeitet worden ist von seiner Ehefrau Waltraud, die mal geschrieben hat, Typ, du hast ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit.
Sie haben ihn jetzt nochmal erlebt im Zusammenhang mit dieser Geschichte von vor ein paar Monaten, als der Sohn des ermordeten Generalbundesanwaltes Buback einen Kontakt haben wollte mit Peter Jürgen Boock. Diesen Kontakt haben Sie vermittelt. Haben Sie den Eindruck, wie soll ich es formulieren, Boock ist einer, der inzwischen sich neu gefunden hat und diese andere Geschichte tatsächlich abgeschlossen hat?
Das ist ganz, ganz schwierig bei Boock, ihn zu bewerten, insbesondere seine Glaubwürdigkeit. Er hat bei mir im Jahr 1992 eine Lebensbeichte abgelegt und dabei im Widerspruch zu allem, was er vorher erklärt hatte, zugegeben, an welchen Mordtaten er beteiligt war, dass er selber einer der Täter war am 5. September, als Schleyer entführt und seine Begleiter ermordet worden sind. Mhm. Da hat er reinen Tisch gemacht und hat alles zugegeben. Allerdings gab es auch da immer wieder Situationen, wo man Zweifel an seinem Wahrheitsgehalt haben konnte.
Haben Sie jemals mit Christian Klar persönlich gesprochen?
Nein, ich war nur für seine Verhaftung zuständig, weil es damals Depots gab, die wir gefunden hatten. Und in einem dieser Depots hat ihn die Polizei schon erwartet, mhm, als er dann als Joker verkleidet ankam.
Haben Sie jemals mit Brigitte Mohnhaupt gesprochen?
Ja, ich habe zweimal mit ihr Kontakt gehabt. Einmal, als sie dem General Krusen von Heidelberg gegenübergestellt worden ist im Jahr 1983. Und ich habe dann später in einem Prozess mit ihr gesprochen, weil ich sie zu einer Aussage gerne bewegt hätte. Mhm. Einfach, weil sie die Chefin der Gruppe war und ich gerne gehört hätte, was sie zu den ganzen Aussagen der Aussteiger gesagt hätte.
Welchen Eindruck hatten Sie von ihr?
Sie ist eine wirkliche Chefin der RAF gewesen seit Beginn des Jahres 77 und sie hat es bis zum Schluss durchgehalten, bis zur Auflösung der RAF.
Herr Pflieger, wir wissen, dass heute, vor 30 Jahren, Brigitte Mohnhaupt Jürgen Ponto erschossen hat. Warum wissen wir 30 Jahre danach, mehr als 30 Jahre danach nicht, wer den Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter erschossen hat?
Ich freue mich, dass wir heute wissen, wer Ponto entführen wollte und erschossen hat. Die Tat ist vollständig aufgeklärt. Wir wissen Gott sei Dank auch manches über Schleyer. Wir wissen nahezu nichts über das unmittelbare Tatgeschehen in Karlsruhe, als Generalbundesanwalt Buback und seine Begleiter Wurst und Göbel ermordet worden sind. Wir wissen, wer diese Tat geplant hat. Das war die Karlsruher Gruppe der RAF um Christian Klar, Günter Sonnenberg, Wisniewski, Volkerts. Wir wissen auch, wer das Tatmotorrad gefahren hat. Und wir wissen auch, wer das Fluchtfahrzeug, einen Alfa Romeo, gefahren hat, unmittelbar vor dem Anschlag, also an den Tatvorbereitungen beteiligt war. Und das ist das typische mittäterschaftliche Verhalten. Deshalb sind die auch zu Recht verurteilt worden.
Peter Jürgen Boock, das ist der Mann, um es nochmal zu sagen, der in gewisser Weise ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit hat oder gehabt hat, hat in diesem Jahr Siegfried Wisniewski belastet als den mutmaßlichen Todesschützen. Ich glaube, die Bundesanwaltschaft ermittelt jetzt auch in diese Richtung.
Ja, das hat Boock jetzt ganz neu erklärt. Er hat sich früher auch bei dieser Lebensbeichte, die er bei meiner Vernehmung abgelegt hat, sich geweigert, andere zu verraten. Er wollte nicht der Verräter werden, kein Kronzeuge werden. Das hat er nun dieses System verlassen, denn er hat zum ersten Mal Namen genannt. Da ist wieder die Frage, ob das zu glauben ist.
Als zweite mögliche, in diesem Fall Täterin, ist Verena Becker genannt worden. Eine junge, zierliche Frau. Damals Zeugenaussagen hat es auch gegeben, die gesagt haben, es war eine zierliche Person, möglicherweise eine zierliche Frau, als Täterin auf dem Motorrad. Eine Frau, die vor ziemlich genau 20 Jahren mit der Bundesanwaltschaft bzw. mit dem Verfassungsschutz auch kooperiert hat.
Diese Aussagen, die es über das Tatgeschehen gibt, die divergieren sehr. Es gibt zahlreiche Personen in Beschreibungen, wer da geschossen hat. Die Täter waren vermummt. Und es gibt auch bei den Männern der RAF mehrere sehr zierliche Personen. Und deshalb haben wir jetzt plötzlich als Sozius auf dem Motorrad zwei Namen. Zum einen Stefan Wisniewski, der ja von Boock genannt worden ist, und Verena Becker, die von anderer Seite her genannt worden ist. Das ist eine Problematik, da muss man es überprüfen, aber wir haben keine eindeutigen Belege, einfach weil die Personen vermummt waren. Wir wissen nicht, wer auf dem Sozius gesessen hat und wer geschossen hat.
Warum auch dank der modernen kriminaltechnischen Möglichkeiten, DNA und anderes, ist man da nicht längst weitergekommen?
Das ist ein Problem, da kommt man weiter. Es gibt wohl, das weiß ich aber auch nur aus den Medien, DNA-Material von Verena Becker in diesem Motorradhelm, der vom Sozius gefahren worden sein soll. So jedenfalls meine Erkenntnisse. Nur innerhalb der RAF wurden nicht nur die Waffen weitergegeben, sondern auch sonstiges Material. Und der Umstand, dass in diesem Helm DNA-Material von einer RAF-Person gefunden wurde, belegt noch nicht, dass die Person auch an der Tat beteiligt war. Genauso belegt es nicht der Umstand, dass Sonnenberg und Becker später im Besitz der Waffe gewesen sind, einen Monat später. Das ist kein Beleg für eine Mittäterschaft.
Warum wissen wir nicht, wer Hans-Martin Schleyer erschossen hat?
Vielleicht darf ich zunächst mit etwas Positivem anfangen.
Gerne.
Wir haben im Jahr 77 es fast für ausgeschlossen gehalten, dass wir die Tat, die Schleyer-Entführung und Ermordung aufklären. Wir haben heute sicher festgestellt, wer damals die 20 Personen waren, die der RAF angehört haben, und wissen heute auch, wo sie waren, was sie getan haben. Von diesen 20 Personen haben wir 19 verhaftet. Es fehlt uns eine einzige Person, von der wir wissen, Friederike Krabbe, die mal im Libanon gelebt hat. Also das ist das Positive. Auch positiv ist, dass es uns gelungen ist, durch Aussagen festzustellen, wer Schleyer entführt und wer die Begleiter ermordet hat, nämlich Boog, Wisniewski, Stoll und Sieglinde Hoffmann. Also das ist für mich ein wirklich erfreulicher Erfolg. Was ich bedauere und was mir auch persönlich nicht gelungen ist, bei den verschiedenen Vernehmungen festzustellen, wer Hans-Martin Schleyer erschossen hat. Das scheint ein letztes Geheimnis der RAF zu sein, weil man immer sagt, wir waren das alle. Wir sagen nicht, wer es nun mal selber gewesen ist, wer letztlich die tödlichen Schüsse abgegeben hat.
Zwei Namen sind immer wieder gehandelt worden, als Täter, als Schützen. Das eine ist Siegfried Wisniewski und das andere Rolf Clemens Wagner.
Ich habe eine Aussage von Peter Jürgen Boog bei seiner Lebensbeichte, wo er keine Namen genannt hat, sondern er hat mir nur Buchstaben genannt. Und er hat erklärt bei dieser Vernehmung, dass ihm die Person G erklärt habe, sie habe Schleyer erschossen in Anwesenheit einer weiteren Person namens D, mit dem Buchstaben D. Wir haben sicher festgestellt, dass D Wisniewski ist, Stefan Wisniewski, weil er auch schon am Tatort in Köln dabei war. Meine Vermutung war damals aufgrund einer Subtraktion, es könnte Rolf Clemens Wagner sein. Da sagt Peter Jürgen Boog, da würde der Flieger, also meine Person, schief liegen.
Wird das noch aufgeklärt werden? Was denken Sie?
Also ich hoffe es, und es gibt erste Hinweise, dass man jetzt nicht nur in Sachen Buback plötzlich Namen nennt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mit der Deutsche Herbst 30 Jahre sich jährt, vielleicht auch dieses Thema nochmal hochkommt.
Wenn Sie Michael Buback ansprechen, den Sohn des ermordeten Generalbundesanwaltes Siegfried Buback, können Sie verstehen und nachvollziehen, dass die Angehörigen der Opfer wissen wollen, wer ihren Vater, ihren Sohn, ihren Bruder getötet hat?
Ja, ich kann es wirklich nachvollziehen. Das habe ich nicht nur von dem Sohn Bubaks gehört, sondern auch von anderen, die bis heute leiden. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass die Angehörigen der RAF-Opfer bis heute leiden unter dem Verlust ihres Partners, ihres Vaters. Und die dann sehen müssen, dass viele dieser RAF-Leute heute wieder auf freien Fuß kommen und sich auch weigern, zur Aufklärung dieser Taten beizutragen. Und deshalb hat auch Buback ja in der Öffentlichkeit so reagiert, dass er drum gebeten hat, den Mörder seines Vaters namentlich genannt zu bekommen.
SWR 1. Leute, der Radiotalk. Eins gehört gehört. SWR 1.
Mit dem Stuttgarter Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger. Sie waren in den 70er und 80er Jahren intensiv mit der RAF befasst, als Bundesanwalt in Karlsruhe, auch als Staatsanwalt in Stuttgart und in ganz anderer Funktion als Haftrichter in Stammheim Mitte der 70er Jahre. Was haben Sie von den Prozessen oder von dem Prozess gegen Bader, Meinhof, Enslin und Raspe damals mitbekommen und in Erinnerung?
Ich habe das damals ziemlich hautnah miterlebt. Der Haftrichter war damals mit seinem Büro im Gefängnis, wo ihm die Leute vorgeführt worden sind. Man hat also das Gefängnis von innen erlebt. Und bei der Gelegenheit habe ich schon mitbekommen, welche Privilegien diese RAF-Häftlinge im berühmten siebten Stock hatten, dass von Isolationsfolter, wie damals immer wieder behauptet worden war, keine Rede sein kann, sondern eine Bevorzugung dieser RAF-Gefangenen im Vergleich zu den anderen Häftlingen. Das war das eine. Und daneben fand ja im benachbarten Prozessgebäude, das ja extra für den Bader-Meinhof-Prozess gebaut worden war, dieser große Bader-Meinhof-Prozess statt. Und ich war immer wieder dort als Zuhörer, weil mich es fasziniert hat, wie der Staat damals wie über diesen Prozess angegriffen worden ist. Wir haben das auch später aus Papieren entnommen, dass die RAF diesen Prozess dazu nutzen wollte, den Staat lächerlich zu machen, ihn anzugreifen. Und so war dann auch die Atmosphäre in Stammheim.
Ist den Leuten damals, also Bader und Enslin, in erster Linie dieses auch gelungen? Konnten sie den Staat vorführen und lächerlich machen?
Man hat über die Anwälte das ganze Instrumentarium der Strafprozessordnung überstrapaziert, aber so genutzt, wie es nun mal existiert hat.
Befangenheitsanträge ohne Ende.
Alles Mögliche, aber das ist etwas, womit wir leben müssen und leben können als Strafverfolger. Was ihnen insbesondere gelungen ist und mich immer noch fasziniert, dass es diesen Häftlingen gelungen ist, die Anwälte zu instrumentalisieren für ihre Zwecke. Dass sie die Anwälte als Werkzeuge benutzt haben, zum Beispiel um Kassiber, also Schriftstücke, zwischen den Häftlingen hin und her zu transportieren oder Gegenstände gar zwischen den Häftlingen und den im illegalen Untergrund lebenden RAF-Terroristen bis hin zu diesem Transport der Waffen, was heute unstreitig ist, dass Anwälte aus dem Büro Croissant die Waffen, die später in Stammheim gefunden worden sind und die bei den Todesfällen benutzt worden sind, über die Anwälte dort hineingeschmuggelt worden sind.
War nach diesen Selbstmorden von Stammheim, Bader, Enslin und Raspe für Sie von Anfang an klar, dass es Selbstmord ist und nicht, wie ja dann immer auch eine Zeit lang zumindest kolportiert wurde, dass es sich um einen staatlichen Mord handelt?
Wir haben genau diese Frage geprüft. Damals war ich Mitglied der Staatsanwaltschaft Stuttgart und wir waren dafür zuständig, diese Todesfälle zu überprüfen. Und es wurde ja damals speziell von Anwälten wie Schilly behauptet, die Stammheimer seien ermordet worden. Und das war unsere Aufgabe, diese Frage zu überprüfen. Und deshalb waren wir auch darauf aus, ausländische Sachverständige heranzuziehen, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, wir würden hier in der eigenen Suppe nur kochen. Und die haben relativ schnell, speziell durch Schmauchspuren, auch festgestellt, dass die Stammheimer sich selbst umgebracht hatten. Gleichwohl wurde immer wieder behauptet, speziell auch im Ausland, man hat mir in Frankreich im Urlaub auf die Schulter geklopft, stark, wie ihr die umgebracht habt. Das ist mit der schlimmste Vorwurf, den man gegen einen Strafverfolger erheben kann. Man hätte Leute, die ja in unserer Fürsorge sich befinden, umgebracht.
Der frühere RAF-Terrorist Karl-Heinz Delvo hat gesagt, es saßen Leute lange und völlig unschuldig und für andere im Knast. Hat er recht?
Nein, jedenfalls aus meiner Sicht hat er nicht recht. Ich habe dem auch sofort widersprochen. Wenn er schon gaggert, dann möge er auch legen. Das war so die Kurzfassung meiner Position.
Was meinen Sie damit konkret?
Er soll nicht nur solche Behauptungen aufstellen, sondern er soll konkret sagen, in welchen Fällen das geschehen ist. Denn wir haben immer sehr genau überprüft und bis heute kein einziges Fehlurteil festgestellt. Das mag auch daran liegen, dass er verwechselt, wer unmittelbar an einer Tat beteiligt war, selbst geschossen hat und wer für dieselbe Tat verurteilt worden ist. Wir haben in Deutschland einen Mittäterschaftsbegriff. Es ist nicht nur derjenige schuldig an einer Tat, der selber agiert hat, sondern es sind auch diejenigen beteiligt, die an der Vorbereitung und Planung beteiligt waren. Typisches Beispiel ist das Attentat auf Generalbundesanwalt Buback, wo wir bis heute nicht sicher sagen können, wer auf dem Motorrad saß, aber wir können sicher sagen, wer im Vorfeld die Fahrzeuge beschafft hat, wer mit diesen Fahrzeugen unterwegs war, arbeitsteiliges Vorgehen. Solche Täter wie Klar sind zu Recht verurteilt worden als Mittäter an diesem Buback-Attentat.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieses Schweigekartell der RAF bis heute im Wesentlichen hält?
Ja gut, das ist ein Druckmittel innerhalb der RAF gewesen, dass es keinen Verrat geben darf. Das war schon für mich jedenfalls sensationell, als wir im Anfang der 90er Jahre, als die DDR plötzlich aufgegangen ist und wir dort festgestellt haben, dass etwa 10 Personen aus der RAF 10 Jahre lang mit Wissen der dortigen Regierung gelebt hatten als Aussteiger und die dann plötzlich mir gegenüber auch, aber auch anderen Staatsanwälten gegenüber ausgesagt haben und ihre eigenen Leute verraten haben, Kronzeugen geworden sind.
Welchen Eindruck hatten Sie, wenn Sie es gerade ansprechen, von denen, die ja 10 Jahre eine andere Identität gehabt haben, ein anderes Leben geführt haben? Haben die sich vollkommen von dem, was in der RAF passiert ist, mit ihrer eigenen Verantwortung auch distanziert?
Ja, die hatten sich schon gedanklich von der RAF getrennt und sind deshalb auch räumlich von ihr weggegangen Anfang der 80er Jahre, weil sie als Fehler auch von Brigitte Mohnhaupt bezeichnet worden sind. Mhm. Sie würden der RAF nur schaden und deshalb hat man versucht, für sie ein Land zu finden im kommunistischen Bereich, wo sie quasi in Sicherheit sind. Und die hatten damals schon erkannt, dass der Weg des bewaffneten Kampfes der RAF ein falscher Weg ist. Das haben die dann auch bei meinen Aussagen, die sie mir gegenüber abgegeben haben, ausdrücklich erklärt, dass sie genau den Fehler gemacht haben, den sie ihren eigenen Vätern der Vorgängergeneration angelastet hatten, dass man sich über Leben und Tod hinwegsetzt. Und so haben sie gesagt, wir in der RAF haben das Gleiche gemacht. Wir sind selber zu Mördern geworden.
Die RAF hat vor fast 10 Jahren ihre Selbstauflösung bekannt gegeben. Haben Sie die Hoffnung, dass auch mit dieser langen Zeitverzögerung, möglicherweise auch durch die Dinge, die Boog jetzt nochmal angestoßen hat, dieses Schweigekartell richtig aufgebrochen werden kann?
Es wäre zu schön, wenn es gelingen würde und es gibt gewisse Ansätze und Boog ist ein Beispiel dafür. Auch andere hatten ja schon verraten und damit letztlich von innen heraus die RAF aufgelöst und zu ihrem Ende beigetragen. In der Tat, die RAF gibt es seit 10 Jahren fast nicht mehr und es gibt Tendenzen, dass man spürt, man will das eigentlich aufklären, diese geschichtliche Wahrheit an den Tag fördern.
Der Bundespräsident hat das Gnadengesuch von Christian Klar abgelehnt. Hätten Sie auch so entschieden?
Nein, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gegen eine Begnadigung war. Das Stuttgarter Oberlandesgericht hat bei Christian Klar eine Mindestverbüßungszeit von 26 Jahren festgelegt. Diese Zeit ist im Januar 2009 vorbei und dann hätte ich auch keine Bedenken gegen eine Freilassung Klars, wenn er nicht mehr gefährlich ist. Mhm. Das sind die zwei Dinge, die Juristen unter diesem Aspekt prüfen. Dann wäre seine Schuld verbüßt aus juristischer Sicht und wenn er nicht mehr gefährlich ist, dann kann und dann muss er entlassen werden. Jetzt gibt es keine Gründe für eine Begnadigung, wo man sagen müsste, dass das Urteil von damals hätte revidiert werden müssen.
Wäre es nicht ein Zeichen von staatlicher Größe und Souveränität gewesen, zu sagen, wir lassen dich trotz der Schwere deiner Schuld und obwohl du öffentlich nicht abgeschworen hast und dich entschuldigt hast, trotzdem lassen wir dich ein Jahr früher frei?
So hätte ich es auch gesehen. Und das ist sicher ein Aspekt gewesen, den auch Bundespräsident Köhler bedacht hat. Nur es gibt auch zwei andere Argumente, die gegen eine Begnadigung sprechen. Zum einen, es ist uns im Laufe der Jahre gelungen, die RAF-Leute wie die normalen Kriminellen zu behandeln. Also keine Sonderbehandlung. Und es gilt in meinen Augen erst recht für die Schlussphase einer Strafhaft, dass man dann keinen Unterschied macht zwischen Terroristen und sonstigen Mördern. Und bei sonstigen Mördern gibt es keine Begnadigung. Und das hätte im Nachhinein auf der Zielgeraden die RAF nochmal auf einen Zockel gestellt, auf den sie als Kriegsgegner gerne gestanden hätte. Für mich war es deshalb wichtig, dass auch Christian Klar, wie jeder Kriminelle behandelt wird, nicht begnadigt wird.
Spielt für Sie auch der Aspekt, dass die Angehörigen der Opfer lebenslänglich leiden, auch eine Rolle?
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Gesichtspunkt, den wir Staatsanwälte speziell auch immer in den Strafverfahren unterbringen. Das ist wichtig, dass man nicht nur den Täter jedes Mal, den Angeklagten im Auge hat, sondern dass wir auch bedenken, was er angerichtet hat. Und ich erlebe das jetzt immer wieder, dass Angehörige von RAF-Opfern bis heute leiden. Sie haben ihren Ehemann, ihren Vater verloren, der wird nicht mehr auferstehen und gleichzeitig gibt es Freiheit für diejenigen, die das verursacht haben. Das fällt natürlich den Angehörigen schwer. Das ist nahezu nicht zu ertragen für diese Personen.
War es trotzdem richtig, Brigitte Mohnhaupt auf Bewährung freizulassen?
Das sind die Spielregeln unseres Staates. Zum einen veranlasst durch das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, auch diejenigen, die lebenslänglich bekommen haben, müssen die theoretische Chance, die praktische Chance haben, wieder auf freien Fuß zu kommen. Und dementsprechend hat auch der Gesetzgeber entsprechende Vorschriften geschaffen, wonach solche Leute, die lebenslänglich bekommen haben, mit einer besonderen schweren Schuld, wie bei den RAF-Leuten, dass da eine Mindestverbüßungszeit festgelegt wird. Mohnhaupt waren es 24 Jahre, Klar 26 Jahre. Und wenn sie dann nicht mehr gefährlich sind, dann müssen sie entlassen werden.
Das ist im Falle Mohnhaupt eindeutig so beurteilt worden. Bei Brigitte Mohnhaupt gab es ja im Zusammenhang mit der möglichen Freilassung auch die Befürchtung, sie könne anschließend durch die Talkshows gehen, was sie sehr konsequent nicht macht.
Ich muss sagen, Gott sei Dank, das ist etwas, was für die Allgemeinheit nahezu unerträglich ist, nicht zuletzt für die Angehörigen, über die wir gerade gesprochen haben, dass jemand seine eigenen Straftaten vermarktet. Bei Brigitte Mohnhaupt galt das Gleiche wie für alle anderen RAF-Lebenslänglichen. 19 mit ihr 20 sind entlassen worden, kein einziger ist rückfällig geworden und dementsprechend habe ich auch diese Haftentlassung für sachgerecht erachtet.
Zwei ehemalige RAF-Terroristen sind noch in Haft. Eva Haule, ich glaube seit gut 20 Jahren. Sie waren damals der Anklagevertreter. Wann wird über die Freilassung von Frau Haule entschieden?
Eva Haule ist zu lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Unter anderem, weil sie bei einer der schlimmsten Straftaten der RAF beteiligt war, nämlich einem Anschlag auf die Airbase im August 1985. Und das Schlimme an diesem Anschlag war, dass man am Vorabend einen normalen US-Soldaten aus einer Diskothek herausgelockt hat, ihn umgebracht hat, allein um an seine ID-Card zu kommen, also den Ausweis der Soldaten dort. Und mit dieser ID-Card ist, als man seine Leiche gefunden hat, der Täter mit dem Bombenauto in die Airbase eingefahren und hat sie gezündet. Da gab es dann wieder zwei Tote. Sie ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts Frankfurt mindestens 21 Jahre zu inhaftieren. Diese 21 Jahre sind jetzt im August, also kommenden Monat, vorbei. Und dann muss sie, wie ich es vorher schon ausgeführt habe, entlassen werden, wenn sie nicht mehr gefährlich sein sollte.
Was aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein wird.
Spricht sehr vieles dafür wie bei den anderen Leuten.
Dann gibt's Birgit Hogefeld, die ist seit 14 Jahren in Haft. Da läuft ein Gnadengesuch. Denken Sie, der Bundespräsident wird pro oder contra Hogefeld entscheiden?
Da gilt Ähnliches, was ich vorher bei Christian Klar gesagt habe. Hogefeld ist unter anderem verurteilt worden, genau wegen diesem Mord an diesem US-Soldaten Paul Mendel, den sie selbst aus dieser Diskothek herausgelockt hat. Da wäre eine Haftzeit von jetzt etwa 14 Jahren meines Erachtens nicht verhältnismäßig. Der normale Lebenslängliche sitzt etwa 18 bis 19 Jahre heutzutage. Und auch wenn man alle RAF-Leute, die lebenslänglich bekommen hat, in einem Durchschnitt rechnet, kommen etwa 18 bis 19 Jahre heraus. Also deshalb bin ich der Auffassung, wenn da nicht besondere Umstände vorliegen würden, die sozusagen eine Revidierung des gerichtlichen Urteils rechtfertigen würden, dann ist eine Gnadenentscheidung nicht nachzuvollziehen.
Wenn Sie sich zurückerinnern oder wenn wir uns gemeinsam zurückerinnern an diese 70er und 80er RAF-Jahreszeiten, war es etwas unwirklich, etwas Bizarres, etwas, was möglicherweise und hoffentlich so nie wieder stattfinden wird?
Also ich habe es jetzt zu Beginn des Jahres erlebt, wie die Emotionen hochgegangen sind und unsere Erinnerung an speziell den deutschen Herbst ist schon etwas, was einen auch heute noch beeindruckt. Wir waren damals der Auffassung, der Staat wackelt. Die RAF-Leute greifen diesen Staat an und er weiß noch nicht genau, wie er darauf reagieren soll. Eine wichtige Weichenstellung war damals die Entscheidung, sich nicht erpressen zu lassen. Das hat wieder diesem Staat Boden unter die Füße verschafft. Und deshalb sind wir aus heutiger Sicht, meine ich, überaus dankbar, dass diese RAF, bei der wir der Auffassung waren, dieser Hydra-RAF, wie sie immer genannt worden ist, da wachsen immer wieder neue Generationen nach, dass diese RAF jetzt heute nicht mehr existiert.
Diese RAF gibt es nicht mehr. Was ist heutzutage und für uns die größte Bedrohung aktuell, der islamistische Terror?
Das ist etwas, was von der Dimension her nahezu unvorstellbar ist. Wir haben in 28 Jahren der RAF Menschenleben zu beklagen gehabt an der Zahl 63, davon 26 in den eigenen Reihen der RAF. Wenn heute ein Attentat, wie das die Kofferbomber beabsichtigt hatten, gelingen würde, dann haben wir auf einen Schlag eine dreistellige Totenzahl zu beklagen. Das zeigt allein schon die neue Dimension, die Gefahr, vor der wir stehen. Und wenn der Präsident des hiesigen Verfassungsschutzamtes sagt, es geht nicht mehr um die Frage des Ob eines solchen Anschlages, sondern nur noch um die Frage wann, wo und wie, dann müssen wir alle Register ziehen, um solche Taten zu verhindern. Und was mir aber auch wichtig ist, wenn wir sie schon nicht verhindern können, dass wir dann souverän mit diesen Taten umgehen.
SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.